Ich kann dir die Welt nicht zu Füßen legen. Sie gehört mir nicht. Ich werde dir keinen Stern pflücken. Ich habe kein Geld für Blumen und keine Zeit, Verse zu machen, nur für dich. Mein Leben wird so oder so zu knapp sein für ein Ganzes. Wenn ich dir sage, für dich werde ich alles tun, werde ich dir eine Lüge sagen. Du weißt es. Ich liebe dich mit meiner ganzen Liebe.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist der Mutmach-Podcast wieder. Hallo, Paul.
Hallo, Mama.
Ja, und das Gedicht von Heiner Müller, das stammt aus 13 plus 13 Gedichten. Ihr kennt das schon, wir haben da ja schon ein paar Mal draus vorgelesen. Es gibt nämlich einen neuen Band, der jetzt im Frühjahr 2024 erschienen ist zum Thema Liebe mit Gedichten von Matthias Claudius, von Goethe, von Günderode, von Lilienkron, von Tristan Brusch, ein ganz großartiger Musiker, den ich sehr liebe, von Daniela Seel, von Doris Runge, von Juliane Liebert und so weiter und so fort, wieder von dem lieben Olli Wurm herausgegeben, unter Mitarbeit von Katharina Pütter, Barbara Heine, Dieter Braun und Andreas Wolleritsch. Sag einmal, Paul, warum habe ich dieses Gedicht gelesen?
Gute Frage. Ich habe es noch nicht so ganz zusammengekriegt. Ich habe mir für das Thema der heutigen Sendung Erwartungen und Kommunikation aufgeschrieben.
Genau.
Und das, was ich daraus jetzt mitgenommen habe, ist auch dieser eine grundlegende Gedanke, auf den ich immer wieder zurückgekommen bin, während ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, dass jegliche Erwartung an etwas, an jemanden, ja eigentlich nur eine Erwartung an mich ist und meinen Umgang damit.
Kannst du es mal ein bisschen besser, also ich fasse das gerade jetzt nicht ganz, ich kann dir jetzt gerade nicht folgen. Kannst du mir das mal ein bisschen an einem Beispiel erzählen?
Ich weiß nicht, ob dieses Beispiel das vollumfänglich ausdrückt, aber ich möchte mal das Automobil als Gegenstand, als fahrbaren Gegenstand für dieses Beispiel heranziehen und sagen, wir haben eine Erwartung gegenüber diesem Automobil. Also wir haben die Erwartung, dass es uns sicher von A nach B bringt. Wir haben die Erwartung, dass es eine Art von Motor, von Antriebsgerät enthält, welches dann wiederum über verschiedene Achsen und sich drehende Teile irgendwie Räder bewegt. Und
kommt zum Punkt.
Wir auf ein Gaspedal drücken und von A nach B fahren. Sprich, wir haben ganz viele Erwartungen an dieses Auto, aber solange wir nicht mit dem Auto interagieren, bleiben diese nur Erwartungen. Also ich kann ganz viele Erwartungen daran haben, dass das Auto einen Motor hat, der auch startet, solange ich nicht den Schlüssel im Zündschloss herumdrehe oder irgendeinen Knopf betätige oder sonst wie, wird dieses Auto nicht starten und nicht losfahren. Das heißt, die Erwartung mag da sein und der Gegenstand physisch auch, aber solange ich nicht handle und interagiere, passiert nichts. Und das war für mich der Ausgangspunkt, zu sagen, dass gerade in der Kommunikation mit anderen Menschen, wo es ja auch häufig dann darum geht, den eigenen Punkt irgendwie rüberzubringen, sich verständlich zu machen, Gemeinsamkeiten zu finden, man eigentlich häufig eher mit sich selber redet als mit anderen.
Ja, interessant. Es gibt in der Psychologie unter anderem, also über Erwartungen wird und Erwartungshaltungen und so wird viel geforscht. Und es gibt unter anderem die Hoffnungstheorie von Charles Richard Snyder. Und der sagt, Erwartung kann mit Hoffnung verknüpft sein oder ist mit Hoffnung verknüpft. Und das fand ich ganz interessant, weil die Hoffnung, die enthält die Erwartung, dass etwas sich in der Zukunft irgendwie positiv löst oder, ne, dass wir, was auch immer, warte mal, was hab ich jetzt so, dass mein Buch sich gut verkauft, ist eine Hoffnung. Ja. Und das heißt, es gibt sowas wie eine Erwartungsmotivation auch. Also warum Menschen, hoffnungsvolle Menschen möglicherweise Sachen machen, weil sie motivierter sind, mhm. ne? Weil sie etwas erwarten oder weil eine Erwartung dahinter steckt. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, also ich habe darüber nachgedacht, dass ja, das ist jetzt so diese positive Seite, ne? Die Hoffnung ist ja was Positives. Es ist tatsächlich so, dass Hoffnung die größte Motivation, der größte Motivationstreiber ist tatsächlich. Mhm. So. Und gleichzeitig ist ja, wenn du das negativ denkst, also wenn du Stress erwartest, ohne zu wissen, ob er tatsächlich auftritt, aber wenn du das erwartest, mhm. passiert Folgendes, dass die Menschen sich selber unter Stress setzen. Mhm. Und dann genau die gleichen Zustände haben, wie wenn sie jetzt negativen Stress, also Distress erleben. Mhm. Ja? Das heißt, Adrenalin geht hoch, Cortisol geht hoch und so. Also das ist so eine self-fulfilling prophecy in a way. Oh Gott, jetzt fange ich jetzt auch schon an zu. Mhm. Mit
eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Aber was genau hat das jetzt mit Kommunikation zu tun? Also
das hat erstmal noch gar nichts mit Kommunikation zu tun. Ich bin erstmal diesem auf die Spur gegangen, was ist das eigentlich genau, Erwartung? Mhm. Und was macht das? Ich weiß nicht, wenn du jetzt, ich erinnere mich, wir hatten ja letzte Woche einen Spaziergang zusammen durch den Tiergarten und haben uns so ein bisschen ausgetauscht nach 10 Wochen Workation. Ja. Mhm. Und da haben wir so auch über Zukunftserwartungen gesprochen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und ich dachte so, bei mir, da setzt die Kommunikation tatsächlich ein, dass wenn ich in dem Moment, wo ich anfange, laut auszusprechen, was ich von der Zukunft erwarte oder wie ich mir das vorstelle, das ist ja auch eine Erwartung.
Esoterisch, ja.
Nö, das hat doch nichts mit esoterisch zu tun.
Doch, sogar Sachen manifestieren und so.
Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Dann kommuniziere ich. Aber häufig ist es so, dass Erwartungen gar nicht kommuniziert werden. Mhm. Und dann gibt es ein Problem. Ja, also beispielsweise, ich habe jetzt erwartet, dass wir hier heute diesen Podcast entspannt aufnehmen, danach noch zusammen kochen und so weiter. Du weißt aber ganz genau, dass du nur diesen Podcast aufnehmen kannst und dann sofort deine Liebste abholen musst. Mhm. So. Ja, und jetzt habe ich hier vielleicht schon so in meiner Erwartung, dich nun ein bisschen länger hier heute Abend oder hier zu haben, Dinge gemacht und dann passiert Folgendes, meine Erwartung wird enttäuscht. Mhm. Weil ich nicht kommuniziert habe, dass ich einen Wunsch habe, mit dir heute Abend den Abend zu verbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch bei Paaren ganz, ganz oft passiert und was auch bei mir und Papa ab und an passiert. Ja, dass wir uns nicht abgleichen, nicht kommunizieren. Was habe ich eigentlich für eine Erwartung an den Tag, an das Wochenende? Und was hast du eigentlich für eine Erwartung an das Wochenende?
Voll. Ich glaube gleichzeitig, dass es dann schwierig wird, wenn man die ganze Zeit Sachen erwartet von anderen. Mhm. Also weil auch die Erwartung, auch der unausgesprochene Wunsch nach dieser Podcast-Aufnahme meinetwegen, heute Abend hier noch länger gemeinsam Familienzeit zu verbringen, der bleibt ja jetzt bei dir erstmal. Also es ist jetzt eine Erwartung, die du gegenüber mir hast. Mhm. Das heißt, die Enttäuschung durch diese unausgesprochene Erwartung bleibt bei dir. Und gleichzeitig finde ich das interessant, weil ich im Sinne der Kommunikation, also etwas von Kommunikation mit anderen Personen erwarten, da habe ich für mich festgestellt, beim Beobachten meiner selbst und vor allem beim Beobachten meiner Kommunikation, dass ich da ganz häufig in diesen Momenten, wo ich mit Erwartungen an Gespräche herangehe, manipulativ werde.
Aha.
Oder dann versuche halt meine Erwartung an dieses Gespräch wahr werden zu lassen, genau wie du gerade gesagt hast, indem ich sie ausspreche.
Ja.
So, und damit meine Realität quasi ins Bewusstsein zu bringen.
Mhm.
Und ich finde das spannend, weil für mich die größten Lernschritte gerade in Bezug auf die Band da passiert sind.
Mhm.
und wie sich so natürliche Strukturen über mehrere Jahre kreativen Arbeitens zusammen organisieren. Und
ihr seid zu sechst, ne?
Genau, und wie und welche Erwartungen man inzwischen an Kommunikation haben kann, tatsächlich inzwischen. Finde ich spannend, dass ich jetzt in dem Zusammenhang sage, da kann ich Erwartungen haben, aber das beruht auch darauf, dass wir uns irgendwann zusammengesetzt haben und es dann darum ging zu sagen, hey, wir gucken uns von jetzt an in die Augen und sprechen unsere Erwartungen aus.
Mhm.
Und das ganz große Problem, mit welchem wir momentan zu kämpfen haben, ist, dass es ein Bandmitglied gibt, welches dies nicht tut.
Mhm.
Und wir merken zunehmend, dass das wirklich belastend ist für die anderen fünf. Mhm. So, weil wir jetzt in so einem Erwartungspad sind.
Ja.
So, und da läuft es immer wieder drauf hinaus. So, die eine Seite erwartet das, die andere Seite erwartet das. Wirklich klar kommuniziert werden kann nicht, weil Erwartung auf Erwartung trifft.
Mhm.
So, und da keine Seite momentan bereit ist, so der Klügere gibt nach.
Mhm.
Ne, das heißt ja auch über, also ne, ich habe jetzt Erwartungen, ich erwarte jetzt was von dir und dann heißt es, der Klügere gibt nach als Sprichwort. Ne?
Mhm.
Das ist spannend jetzt zu betrachten in dem Zusammenhang. Also ich bin wirklich, was dieses Thema anging, immer wieder auf diesen Punkt zurückgekommen, einfach keine Erwartungen mehr zu haben.
Ja.
Also ich so ganz, ich weiß, Buddhismus ist auch unglaublich brutal, was dann zum Teil ja die Gleichgültigkeit gegenüber Leben
es wird aber nicht
und allem angeht.
Gleichgültigkeit ist ein schreckliches Wort, finde ich. Ich würde es eher Gleichmut nennen. Also ich kenne das, ja, weil ich spiele auch immer selber mit mir. Weil genau in solchen Momenten, also jetzt zum Beispiel mit dem Buch oder so, ne, ich möchte ja, dass das gelesen wird. Ich möchte, dass die Botschaft empfangen wird. Und dann kommen jetzt natürlich Journalisten auf mich zu und ich weiß ja selber, wie ich früher als Journalistin gearbeitet habe. Also erstens stehst du unter Zeitdruck, zweitens weißt du, du musst da jetzt ein Interview machen, dann liest du so einmal über das Buch rüber. Und daran sehe ich das halt auch immer wieder dieselben Fragen, ja, also oder sehr ähnliche Fragen, ja. Und wo ich dann genau weiß, okay, so das erste, also wenn es gut läuft, die ersten 10 Seiten hat jemand noch gelesen und daraus hat er dann seine Fragen generiert oder sie. Alles, was dahinter kommt, was ja auch noch irgendwie ins Buch gehört, also was mir vielleicht auch viel wichtiger ist und worüber ich viel lieber reden würde, das wird gar nicht mehr gefragt. So. Und dann merke ich an mir selber, dass ich auf der einen Seite diese Erwartungshaltung habe, ich möchte gerne, dass diese Botschaft ankommt, die ich da ins Buch geschrieben habe, weil ich habe ja immerhin, na fast ein ganzes Jahr, nicht ganz, aber drei Viertel des Jahres an dem Buch geschrieben, also meinen ganzen Gehirnschmalz und alles da reingebracht.
Mhm.
Und dann kann es passieren, dass ich dann manchmal echt enttäuscht bin und zwar jetzt nicht so, also, dass ich dann denke, so, ey, wie kann ich denn das jetzt machen, dass meine Botschaft trotzdem noch rüberkommt?
Aber du weißt, dass du dich selber enttäuscht, oder? Das ist doch das Spannende. Oder hast du das Gefühl, du wirst enttäuscht?
Nee, ich werde nicht enttäuscht in dem Fall, sondern ich versuche dagegen zu steuern, indem ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen meine Frage ausweite oder sie entsprechend lenke oder so. Ne?
Ja, ist auch spannend, dass du jetzt dann deine Erwartungen irgendwie anfängst anzupassen. Ich denke, dass gerade im Zusammenhang mit solchen Interviews, wo ich mir gut vorstellen kann, wie das irgendwie abläuft, weil das auch definitiv bei mancher Podcast-Folge bei mir ähnlich vonstatten gegangen ist, möchte ich sagen, meinst du nicht, dass es da für dich vorteilhaft wäre zu sagen, ich lege jetzt die Weitsicht an den Tag, diese Fragen so zu benutzen, dass ich damit auf den Rest des Buches verweise. Also
du kannst ja
dich an diesem Interview wie an einer Art Gerüst entlang hangeln, um immer wieder auch auf weitere tiefer gehende Zusammenhänge in deinem Buch hinzuweisen.
Ja.
So, und damit vielleicht deine Erwartung daran, dass jetzt die übereifrigen Journalisten dein Handy nicht mehr ruhig sein lassen, weil sie dir alle Interviews zu Teil 2 und 3 des Buches anbieten wollen. Einfach, naja, so ein bisschen aufgrund der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, neu anpassen.
Ja, also es ist vielleicht auch ein blödes, also kein ganz so gutes Beispiel, sagen wir mal so, weil die wirklichen, also das, was ja wirklich, wenn ich eine richtige Erwartung habe, jetzt in meinem persönlichen Umfeld, mhm, und die wird enttäuscht, weil eben ich das nicht kommuniziert habe und weil ich dann denke so, ja, aber wieso haben wir jetzt nicht einen schönen Abend oder so, wieso sitzt der jetzt, also um deinen Vater jetzt nochmal zu nehmen, wieso sitzt der jetzt immer noch am Rechner, der weiß doch irgendwie, es ist Wochenende und so.
Er soll jetzt Spaß haben.
Er soll jetzt Spaß haben oder ich will jetzt irgendwie was von ihm und das ist dann, und da dann diesen Moment des, ja, Enttäuschtseins zu spüren, was ja was Aversives ist auch, ne? Und wenn das dann manchmal, ich habe da so drüber nachgedacht, so wenn ich so zurückschaue, so in die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre, so am Anfang unserer Beziehung, wenn du das eben, wenn ich meine Erwartung nicht kommuniziert habe und sie wird dann enttäuscht, weil dein Vater es ja nicht wissen kann, was ich eigentlich wollte, oder, ne? Mhm. Dann kann das passieren, wenn es unbewusst ist, dass ich dann anfange, auf einem ganz anderen Spielfeld zickig zu werden oder ihn zu beschimpfen oder ihn ihm dumm zu kommen oder so, ne? Mhm. So, also so nach dem Motto, du hast meine Erwartung nicht erfüllt, ich habe sie aber gar nicht kommuniziert, und jetzt hau ich dir irgendwas anderes um die Ohren oder steig hier ein in einen Streit, weil ich dieses Gefühl von einer unerfüllten Erwartung in mir habe, was irgendwie unangenehm ist und was ich nicht spüren will. Mhm. Ja? Und dann bedient das möglicherweise auch alte Glaubenssätze, so von wegen, du siehst mich nicht, du verstehst mich nicht. Ja? Mhm. Also was muss ich noch tun? Und so. Und dann bist du plötzlich in einem riesengroßen Beziehungskrach drin, ohne den eigentlichen Grund irgendwie noch klar zu haben. Das ist eigentlich mit einem enttäuschten Abendprogramm oder so anfing.
Mit einer enttäuschten Erwartung. Ich wollte einmal das kleine, süße und total schöne Wort Verstehen aufgreifen, welches du gerade benutzt hast. Ich habe nämlich ein Zitat vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr wo, gefunden, was ja, irgendwie so folgendermaßen geht. Man soll nicht zuhören, um zu antworten, sondern man soll zuhören, um zu verstehen.
Ja.
Und seitdem ich dieses Zitat gehört habe, so oder so ähnlich, habe ich auch angefangen, bewusster mein Zuhören zu evaluieren.
Zu trainieren?
Ja, zu trainieren, auszuwerten, und mich auch mal beim Zuhören quasi zu betrachten. Und es ist gar nicht so einfach manchmal, wirklich die ganze Zeit dabei zu bleiben und zu sagen, ich möchte verstehen.
Ja.
Das zuzuhören, um zu antworten, ist viel, viel einfacher und ist viel, viel ich-bezogener und ganz viel losgelöster aus diesem Sender-Empfänger-Feedback-Loop, den man ja eigentlich in einem Gespräch hat. Da betrachtet man sich dann eher als Individuum anstatt als in einem Dialog.
Und damit ich das jetzt richtig verstehe, wo ist da jetzt der Punkt gerade in diesem Moment, wo wir über Erwartungen sprechen, wo ich gerade über deinen Vater und mich geredet habe? Also wo ist da der Punkt des Verstehens bei dir?
Na, du sagst, du verstehst mich nicht, du siehst mich nicht, so. Und dabei hatte Papa nie die Chance, dir zuzuhören.
Ja.
So.
Ja.
Das heißt, er hat zwar dem geantwortet, was er von dir zu hören bekommen hat, er hatte aber nie die Möglichkeit zu verstehen, warum du das gesagt hast, weil du ihm die Grundlage gar nicht genannt hast, und zwar die enttäuschte Erwartung. Hätte er vielleicht dieses Puzzlestück gehabt, hätte er die Möglichkeit gehabt zu verstehen und hätte nicht auf dieser oberflächlichen Ebene des nur Antwortens aufgrund deiner Reaktion und sich des daraus sich entwickelnden Gespräches zu bleiben. So, das finde ich ganz interessant.
Es gibt ja auch eine positive Erwartung, also die eine positive Reaktion danach mit sich führt. Und kann sie dir vorstellen, was das ist in der Medizin?
So eine Heilungs...
Ja, und zwar mit Placebos.
Ja, genau.
Genau, und diese Placebo-Geschichte ist ja so spannend, weil die irgendwann am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen Arzt, ich weiß nicht, ob es ein Amerikaner war oder so, der feststellte, dass er eine OP machen muss mit einem Schwerverletzten und dass ihm das Betäubungsmittel ausgegangen war. Und dann hat die Krankenschwester, mit der er das zusammen gemacht hat, eine Kochsalzlösung aufgezogen auf eine Spritze, hat diesem verwundeten Soldaten eine Spritze gegeben und dann haben die OP gemacht. Und der verwundete Soldat hat nicht einmal irgendwie Aua gesagt oder irgendwas gehabt. Und da ist dem Arzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aufgefallen.
Ja, Dr. John Placebo, ja.
Nee, aber der hat dann danach tatsächlich angefangen mit Placebo-Studien. Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass das heutzutage durchaus auch gemacht wird. Also diese Erwartung, ich nehme eine Tablette und dann werde ich geheilt, dass du die auch nutzen kannst und dass es auch Scheinmedikamente gibt. Und das ist nicht das Einzige, ne? Du brauchst auch am besten noch einen Arzt, der mit weißem Kittel dir, also so einen Fachmann.
Klar, damit du es dir auch selber glaubst.
Genau.
Aber das ist spannend, weil genau dann die Erwartung natürlich gegenüber des Heilungsprozesses, der dann durch die angebliche Wunderpille angeschoben wird, ja letztlich der Faktor ist, der dann vielleicht zur Verbesserung der Lebensqualität, der mentalen Gesundheit, der sonstigen Lebensumstände führt, dass diese Person eben ja neue Kraft findet, über diese Krankheit hinwegzukommen. Ich bin da großer Befürworter, also definitiv.
Ja, ja. Und das geht eben so weit, dass sie inzwischen auch festgestellt haben, dass was dann im Gehirn abläuft, dass da bestimmte Botenstoffe tatsächlich ausgeschüttet werden. Also bei diesem Gedanken daran, dass da Heilung stattfinden kann oder dass das Medikament wirkt.
Ja.
Und dass das dann eben wirklich die Krankheitssymptome lindert.
Haben wir nicht letztens über Dopamin-Detox geredet und auch über Dopamin als Erwartungshormon und so? Also so Antizipationshormon, ne? Also
ich weiß nicht, das ist ja jetzt das ist auch ein Botenstoff, der zwischen den Gehirn
in den synaptischen Spalt,
genau. Ja. Ich habe das nicht weiter recherchiert, ob das jetzt Dopamin ist oder welche Wirkstoffe das sind, aber es sind natürlich natürliche im Körper vorhandene Wirkstoffe.
Klar.
Das ist das Spannende, ne? Da macht eine Erwartungshaltung durchaus Sinn, ja? Weil sie heilt. So. Und da gibt es diesen, entschuldige ich noch einen Satz, da gibt es diesen Satz, der Glaube versetzt Berge und der dockt dabei für mich dort an.
Das Spannende ist halt, dass derjenige bei diesem Satz irgendwie ausgelassen hat, dass so einen Berg zu versetzen, das ist grundsätzlich erstmal ein solider Plan. Aber da gehört halt eine ganze Menge Arbeit mit dazu.
Du siehst also, das als Gärtner.
Ja, nein, jetzt so erwartungstechnisch, ne, ich gehe da bestimmt mal von 3 Jahren Baustelle aus, je nachdem wie groß der Berg ist.
Ja, ich würde sagen aber mehr.
Ich will jetzt nicht irgendwie das runterziehen auf diese Humorebene, aber ich würde das so gerne erweitern, weil die Erwartung an sich, die ist schön und der möchte ich auch gar nicht die positive Eigenschaft absprechen, die sie auf den eigenen Organismus haben kann, was die Motivation angeht, was auch die Überzeugungskraft angeht, die man ja in manchen Situationen für sich selbst manchmal braucht, wo man dann Erwartungen gegenüber etwas hat und dann ist es am Ende doch nicht so geworden oder vielleicht aber sogar viel besser. Ganz häufig findet man sich ja in Situationen wieder, wo man dachte, war jetzt irgendwie gar nicht so doll und irgendwie eher so okay und dann fanden alle das aber irgendwie super.
Ich habe noch was mich ein bisschen geritten hat, also worüber ich echt nachdenken musste. Und zwar gibt es ja auch sowas wie Elternerwartung.
Oh Gott.
Also sprich, in unserem Fall, vielleicht sehe ich das auch falsch, kannst mich ja korrigieren. In unserem Fall, ich habe Handball gespielt, dein Vater hat Handball gespielt und du bist dann irgendwann beim Handball gelandet. Ja. Jetzt nicht, weil wir gesagt haben, du musst jetzt auch Handball spielen, sondern weil du nach einem Teamsport suchtest und dann irgendwie einer von uns gesagt hat, vielleicht versuch doch mal mit Handball oder so war das, glaube ich. Aber diese Elternwunschvorstellung und du hattest das, glaube ich, in deiner Mannschaft auch, ja? Oder wie würdest du das selber sehen?
Was meinst du, was hatte ich in der Mannschaft?
So, dass es da, zumindest bei einem weiß ich, dass es da so einen ganz großen Wunsch der Eltern auch gab, dass das Kind jetzt durchstartet und dann sind die hier nach Berlin gezogen, als der in die Mannschaft kam und solche Sachen. Also, wo so ein Wunsch der Eltern hintersteckt.
Aber ist er Star geworden? Oder ist er? Sehen wir das jetzt? Nee,
ich glaube, ich meine jemand anders. Also, es ist egal, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Aber ja. Worauf ich hinaus will, es gibt ja oft auch in Familien so von den Eltern irgendwelche Wunschvorstellungen, was ihre Kinder machen sollen. Also du sollst es mal besser haben als wir. Du sollst unbedingt studieren oder wir sind eine Ärztedynastie. Und
ja.
So.
Ja, also ihr habt es mir tatsächlich gar nicht so einfach gemacht, weil ich irgendwie durch die umfassenden Erfahrungen, die ich für mich selber sammeln durfte und aufgrund der Situation, dass ich irgendwie in dem wohlbehüteten Elternhaus, wenn auch dynamisch, aber irgendwie nie unfreundlich groß geworden bin, dass ich ja irgendwann mich damit abfinden musste, dass ich nicht für alles meine Eltern verantwortlich machen kann. Und wenn ich meine Eltern für irgendwas verantwortlich machen will, dann gehe ich halt zu einer Therapeutin und rede da in heilenden und erwartungsfreien Gesprächen drüber. Mhm. Insofern finde ich das spannend, weil ich habe mich nie, also ich wollte mir das häufig einreden, dass ihr totale Erwartungen an mich habt. Mhm. Und ich wollte mich damit geißeln, um irgendwas zu haben, was mich zu, weiß ich nicht, dem Antihelden, dem geschundenen, gequälten, gegen alle Widrigkeiten, trotzdem in den Sturm gehenden Helden.
Der
macht.
Einsame Held, ja.
So, genau. Danach habe ich gesucht und dadurch, dass ich das nicht finden konnte, habe ich mir das irgendwie anders dann gesucht. Mhm. Und ich glaube, das ist bis heute auch tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, so eins dieser Motive, aus denen ich auch so ein bisschen Motivation schöpfe, weil natürlich auch am Ende des Motives des Helden irgendwann die Klimax steht. Ne? Also egal jetzt, ob jetzt erstmal unbewertet, ob das jetzt ein Happy End oder ein Sad End oder was ist,
ja.
Aber der Held erwartet natürlich auch irgendwie den großen Moment, den großen Kampf, wo er der Held sein kann. Und insofern finde ich das spannend, weil ich das durchaus in gleichaltrigen Menschen zum Teil sehe, dass diese ganz, ganz viel Motivation daraus ziehen, dass sie halt sagen, ich bin eben nicht so geworden, wie meine Eltern das von mir wollten.
Ist das ein Thema in deiner Generation, würdest du das sagen?
Ich glaube, das ist ein Thema in jedem Menschen. Ja. Also wenn du anfängst, ich meine, das Spannende ist ja auch tatsächlich, dass wir jetzt in einem sehr individualistisch westlich geprägten Gesellschaftssinn irgendwie auf diese ganze Sache blicken und wir natürlich aus unserer Denkschule da herauskommen. In anderen Kulturen, in anderen Ländern hat die Familie dort einen anderen Stellenwert und wird ganz, ganz anders bewertet.
Da bist du auch ein Teil der Familie und musst liefern.
Genau, es ist ja auch so seltsam. Ne? Was ist denn so schlimm daran geworden zu sagen, ey, du kommst aus einer Zahnarztdynastie, jetzt werd halt Zahnarzt. So, also was, wenn die Grundlagen...
Also ich erzähl dir mal ein Beispiel.
Wenn du darauf keinen Bock hast, Zahnarzt zu werden, verstehe ich total. Mhm. Aber warum nicht? Also per se, finde ich, schließt das jetzt erstmal das eine das andere nicht aus.
Ich erzähl dir eine Geschichte von, also die tatsächlich stimmt, weil das, ohne Namen zu nennen, eine alte, eingesessene Autodynastie, ja, und immer klar ist, zwei Söhne und es ist immer klar, der Älteste soll irgendwann diese Dynastie übernehmen. Also ne, der Vater stirbt relativ früh, die Mutter übernimmt das dann, aber es ist klar, irgendwann soll, wenn der eine volljährig ist oder der ältere Sohn volljährig ist, soll der das übernehmen. Und dann stellt sich raus, dass dieser volljährige Sohn überhaupt nicht in der Lage ist, das zu übernehmen und auch nicht will. Ja, weil er ganz anders tickt, weil er die Welt retten will, was weiß ich. Und der Jüngere übernimmt dann so. Also es ist dann nicht so, dass die Familie das dann ganz großzügig verzeiht und sagt, naja, du hast eben andere, was sagt man, Fähigkeiten. sondern dass der so ein bisschen jetzt das schwarze Schaf ist, was auf der einen Seite dazu führt, dass er tatsächlich jetzt im Sinne der Welt retten Dinge macht, die da tatsächlich gut sind für die Welt und gleichzeitig aber mit seiner Familie inzwischen große Probleme hat, weil die eben genau das alte konservative Bild von Auto, CO2 und so weiter in die Luft pusten bedienen auch, ne, weil sie sich darüber eben ihren Reichtum generiert haben. So. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber was ich tatsächlich im Coaching ab und an habe, sind Menschen, die so das Gefühl haben, sie leben an ihrem eigentlichen Leben vorbei. Und ganz häufig ist dann, wenn du das ein bisschen weiter da tiefer reingehst, tatsächlich der Moment, dass das Familienskripte sind, ja? Also Skript ist so ein Begriff von einem Psychologen von Rick Byrne gewesen, der nennt das Skript. Also sozusagen, das legt sich über deine Identität und du nimmst an, es ist deine eigene Identität, meinetwegen Mediziner zu werden. Also das ist dein eigener Wunsch, aber eigentlich ist es ein alter Familienwunsch, den du versuchst zu erfüllen, aber dadurch, dass das ja gar nicht deinem Lebensimpuls oder so entspringt oder eigentlich gar nicht zu dir gehört, ist es dann eher lähmend und führt eben auch irgendwann oder kann irgendwann zu Problemen führen, also diesem Gefühl, im falschen Leben zu sein, dass sich dann möglicherweise anders irgendwie rausbricht. Deswegen war das für mich jetzt spannend, mal zu hören, ob du auch das Gefühl hast, dass wir da irgendwelche Familienwünsche auf dich projiziert haben. Das kann auch manchmal die Großelterngeneration sein oder so, ne? Es muss nicht jetzt die Elterngeneration sein und dass du da manchmal das Gefühl hast, du bist da irgendwie fremdgesteuert oder...
Nö. Diesen Erwartungsdruck und diese Decke, die habe ich irgendwie nie gespürt, tatsächlich.
Aber jetzt hast du ja eine Erwartung, gerade die jemanden, der auf dich wartet.
Genau, ich wollte gerade sagen. Ja.
Genau, deswegen hören wir jetzt einfach ganz rigoros auf an dieser Stelle.
Genau, erwartet nicht viel von diesem Ende.
Nee, genau.
Wir erwarten aber jede Menge Kommentare von euch auf Social Media.
Genau.
Sind total enttäuscht,
wenn ihr das nicht macht. Ihr nicht unsere Erwartungen bedient.
Genau, wir guilt-trappen euch jetzt auch ein bisschen.
Da können Was wir euch ist auch denn guilt-trappen?
Ja, das ist Übersetz so, mal. Also euch mit Schuld in die Schuldfalle locken. So, ne, ihr sollt euch jetzt schuldig fühlen, dass ihr unsere Erwartungen enttäuscht, wenn ihr auf Instagram uns nicht.
Okay, vielleicht ganz viel reden fand. Wir. Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Das ist ja.
Wie konntest du nur?
Ja. Ich wusste ja, dass ihr das da draußen erwartet, deswegen habe ich das gemacht. Also, wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, möglichst ohne Erwartungen. Den Gleichmut habe ich jetzt nicht mehr erklärt, das können wir dann beim nächsten Mal machen. Ich kenne das nämlich, gleichmütig zu sein.
Ja, ich erwarte da eine Erklärung. Ja,
keine Erwartungen zu haben. Und worüber wollten wir noch reden? Über Schuld. Das ist auch ein schönes Thema.
Gleichmut und Schuld finde ich gut.
Das machen wir
Freitag.
Ja, vielleicht nicht gleich nächsten Freitag, aber das machen wir. Ja?
Cool.
Ein
klar.
Schönes Wochenende für euch da draußen.
Tschüssi.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.
A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM. For a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.